Heute geht es um einen Verein, in den es nur die wenigsten schaffen. Genauer gesagt dürfen nur 2% der Bevölkerung überhaupt rein. Es geht heute um ein Verbrechen in dem hochbegabten Netzwerk Mensa. Die Eintrittskarte ist ein IQ von mindestens 130. Tatort diesmal? Tja, verschiedene Orte in Niedersachsen. Bevor es weitergeht, in der heutigen Folge von Tatort Nordwesten geht es um den Missbrauch von Kindern. Das kann für einige belastend sein. Wenn das auf dich zutrifft, dann rate ich dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht allein zu hören. Thea ist in diesem Verein. Eigentlich heißt sie anders. Sie ist sehr schlau, hat aber mit ihrem Alltag zu kämpfen. Sie hat wenig Freunde und Probleme in der Schule. Doch bei Mensa fühlt sie sich verstanden. Dort lernt sie Jens kennen. Auch er heißt eigentlich anders. Der Oldenburger ist Mitte 20 und Betreuer in dem Verein. Doch statt den Kindern einen sicheren Raum zu bieten, macht er Thea emotional von sich abhängig und missbraucht das Mädchen mehrere Male. Mein Name ist Julian Reusch und heute sprechen wir über einen Fall, der schockierend ist und Details, die verstörend sind. Dafür ist bei mir heute Friederike Liebscher, NWZ-Redakteurin aus der Oldenburg-Redaktion. Moin Friederike, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Du hast den Fall für die NWZ begleitet und warst auch vor Gericht dabei. Und ich sagte schon eingangs, dass es ja heute um den Verein Mensa geht. Und ich will mal ganz ehrlich sein, vor diesem Fall habe ich davon noch nie gehört. Was ist das genau? Wie muss ich mir den Verein vorstellen?
Also der Verein Mensa Deutschland ist ein Netzwerk für Hochbegabte und es gibt auch einen Ortsverein in Oldenburg. Der Verein hat insgesamt 16.000 Mitglieder und es dürfen nur Menschen mitmachen, die mindestens einen IQ von 130 haben. Und dafür muss man auch vorher einen Intelligenztest machen, um Mitglied zu werden. Und wenn man Mitglied geworden ist, dann darf man die Angebote von Mensa nutzen. Das sind berufliche Vernetzung, Partys, Vorträge und Freizeitcamps zum Beispiel.
Auf der Internetseite von Mensa springt einem direkt der Slogan »Begabungen eröffnen Chancen« an. Mensa ist der lateinische Begriff für das Wort Tisch und genau das will Mensa sein. Ein Ort, an dem hochintelligente Menschen, ungeachtet ihrer Abstammung, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, Alters oder politischen Hintergrunds, zusammenkommen. Ich zitiere aus den kommunizierten Zielen auf der Website. Dabei strebt Mensa den Einsatz von Intelligenz zum Wohle der Menschheit an und verfolgt selbst keine konkreten politischen oder weltanschaulichen Ziele. Wie bereits angesprochen, muss man einen Intelligenztest bestehen und schlauer als 98% der Bevölkerung sein, um Mitglied werden zu können. Laut eigenen Aussagen werden jährlich bei 3.500 Menschen IQ-Tests durchgeführt. Ein besonderes Anliegen sei dem Verein, hochintelligente Kinder und Jugendliche zu fördern. Ein wesentlicher Bestandteil sind sogenannte Kids- und Juniors-Camps für Kinder im Alter von 6 bis 19 Jahren. Sie sollen dabei helfen, dass Kinder Freundschaften knüpfen können und eine Umgebung schaffen, wo sich niemand verbiegen muss und sich frei entfalten kann. Die Camps finden oft in Jugendherbergen in ganz Deutschland statt. Und genau so ein Camp spielt auch in unserem Fall noch eine große Rolle. Aber dazu dann später mehr. Es ist ja auch so, dass in diesem Verein, glaube ich, alle Altersklassen vertreten sind. Ne? So von Kindern bis, glaube ich, ins hohe Alter. Ne? So kann man sich's vorstellen.
Ja, das kann man sich so vorstellen.
Bei einem dieser Events, einem Feriencamp, hat dann auch Jens Thea kennengelernt. Magst du mal von ihrem Kennenlernen berichten?
Ja, es war das erste Feriencamp, an dem Thea teilgenommen hat vom Verein Mensa und sie hat sich eigentlich sofort wohlgefühlt und das erste Mal in ihrem Leben verstanden, weil sie hatte in der Schule nicht viele Freunde und Sozialprobleme, sich irgendwo zugehörig zu fühlen. Und dann hat sie Jens kennengelernt, der ja eigentlich Betreuer war und der hat sofort das Gespräch mit ihr gesucht und sie eigentlich von der Gruppe auch immer ein bisschen abgeschottet und sie haben die ganze Nacht geredet und das fand sie ziemlich toll und hat sich sehr besonders gefühlt.
Auch, dass halt mal jemand ihr die Aufmerksamkeit schenkt, einfach, dass sie quasi mal im Mittelpunkt ist, so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, ne?
Ja, genau. Es ist aber auch schnell so gewesen, dass Jens anzüglich geworden ist und ziemlich komische Sprüche gemacht hat über ihre Brüste und ja, sie das damals schon ein bisschen seltsam fand, es aber gleichzeitig toll fand, dass sich jemand so um sie kümmert.
Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, das ist jetzt ein Vorgehen, was bei solchen Fällen jetzt gar nicht so außergewöhnlich ist, hast du dir auch sagen lassen, ne?
Ich hatte mit einer Beraterin von einem Opferverein in Oldenburg gesprochen und sie meinte, das wäre eine ganz typische Masche von solchen Tätern, dass sie erstmal testen, wie weit sie gehen können und wo es vielleicht eine Grenze gibt bei einem potenziellen Opfer.
Genau, also schauen, wie die dann reagieren, um für sich abzustecken, ob man weitermachen kann oder nicht. Ich will einmal kurz den Zeitpunkt der Taten nennen. Wir sind im Jahr 2016, im Mai bis August ungefähr, und am Ende wird es auch vor Gericht ja landen, und da sprechen wir, glaube ich, über 8 Missbrauchsfälle, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, in dem Prozess wurden 8 Missbrauchsfälle behandelt, und nur bis das Mädchen dann 14 geworden ist, von 13,5 bis 14.
Warum ist 14 so eine wichtige Grenze gewesen?
Weil danach gilt man nicht mehr als Kind.
Genau, sondern schon als jugendlich, und das ist dann natürlich auch juristisch anders zu bewerten. An dieser Stelle möchte ich nochmal einhaken, denn es ist wichtig zu verstehen, dass es juristisch einen großen Unterschied macht, ob es um ein Kind oder eine Jugendliche geht. Bis zum 14. Lebensjahr wird eine Person vor dem Gesetz als Kind angesehen, zwischen 14 und 17 Jahren als jugendlich, zwischen 18 und 20 als heranwachsend und ab 21 Jahren als erwachsen. Im Strafgesetzbuch ist klar geregelt, dass Sex mit Kindern stets strafbar ist. Es kann mit Freiheitsstrafen zwischen 6 Monaten und 10 Jahren geahndet werden. Sexuelle Handlungen zwischen einer erwachsenen Person und einer vor dem Gesetz jugendlichen Person, also zwischen 14 und 17 Jahren, ist für Erwachsene dann strafbar, wenn er die fehlende Fähigkeit des Jugendlichen zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt. So steht es im Gesetz. Dafür scheint es in unserem konkreten Fall nicht genügend Beweise gegeben zu haben, wodurch vor Gericht nur die Fälle verhandelt wurden, als Thea noch nicht 14 Jahre alt war. Wir hatten jetzt darüber gesprochen, sie haben sich in diesem Camp kennengelernt. Er hat sich sehr um sie gekümmert, da war aber jetzt erstmal noch keine weiteren Schritte, sie haben sich erstmal nur sehr lange unterhalten. Wie ging es denn dann nach dem Camp weiter?
Thea ist dann zurück in ihre Heimatstadt gefahren, nach Braunschweig, und schon am nächsten Tag ging es los, dass sie 6 Stunden geskypt haben, und ab da ist der Kontakt eigentlich nie abgebrochen. Also über WhatsApp, über Skype, mehrmals am Tag hatten sie Kontakt, haben über alles geredet, sie hat ihm alles erzählt, sich verstanden gefühlt. Und ist so ganz schnell emotional von ihm abhängig geworden, weil sie sich zu dem Zeitpunkt mit ihrer Mutter zum Beispiel nicht so gut verstanden hatte.
Emotional abhängig, das muss man erklären. Wie sah das genau auch aus? Er hat, glaube ich, da auch so einen emotionalen Druck aufgebaut bei ihr, ne?
Ja, genau. Es war wohl so, hat sie gesagt, wenn sie zum Beispiel sich nicht gemeldet hat, dann hat sie sofort Druck gekriegt. Ja, jetzt würde es ihm schlecht gehen. Er hätte den ganzen Tag geweint. Sie muss sich melden. Sie sorgt dafür, dass er sich furchtbar fühlt. Und das wollte sie natürlich nicht, weil er war ja eine wichtige Bezugsperson für sie geworden.
An dieser Stelle kann ich jetzt auch mal einfließen lassen, dass auch der Spiegel über Missbrauchsfälle in dem Verein Mensa geschrieben hat und auch ganz explizit über Jens selber. Dort wird er auch beschrieben als engagierter Mensch, Anpacker, aber auch als jemand, der eine natürliche Autorität hat, also sehr durchsetzungsfähig, und dass er auch Widerspruch nicht wirklich geduldet habe. Er soll jahrelang Kampfsport trainiert haben, eine Polizeiausbildung abgebrochen und sich halt sehr eingesetzt haben, immer im Mittelpunkt zu stehen, aber auch immer ganz oft mit jungen Mädchen gesehen worden sein. Dieser Text, über den ich jetzt gerade spreche, da gibt es auch noch andere vermeintliche, wahrscheinliche Opfer, die zu Wort kommen. Bis zu 4 weitere Fälle werden hier thematisiert. Wir bleiben jetzt bei dem Fall von Thea, wo du ja auch vor Gericht dabei warst. Das nur für den Hinterkopf. Wie lange war Jens denn schon bei Mensa eigentlich aktiv? Also ist der da relativ neu gewesen oder? Kurze Werbung. Werbung Ende.
Nee, er war schon 10 Jahre als Betreuer aktiv, als er Thea in dem Camp getroffen hat. Also er war in dem Verein gut bekannt.
Er war sehr bekannt, und er war, glaube ich, auch noch in anderen Vereinen aktiv, soweit kann man das auch noch sagen.
Genau, er war auch noch in vielen Vereinen in Oldenburg, seiner Heimatstadt, aktiv, und ich glaube auch über Oldenburg hinaus.
Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, er hat Thea sehr emotional abhängig gemacht, sie haben viel geschrieben, und irgendwann kommt es dann auch zu einem Treffen.
Er besucht sie zu Hause und sie reden, sie gehen spazieren, und irgendwann liegen sie auf ihrem Bett. Und er versucht, sie zu küssen, dann hört er wieder auf und sagt, er darf das eigentlich gar nicht und macht es dann aber wieder doch. Und
so ging das dann los, die erste Grenze dann nochmal quasi überschritten.
Genau, und dann bleiben sie immer weiter in Kontakt, und er besucht sie dann noch mehrere Male, und sie treffen sich auch noch in einem weiteren Camp. Da geht er deutlich weiter dann.
Da kommt es zum ersten Geschlechtsverkehr.
Genau.
Sie war immer noch 13 Jahre alt. Das erste Mal, was bleibt auch nicht bei dem einen Mal. Wie ist es denn noch weitergegangen? Wo haben Sie sich denn noch getroffen?
Sie haben sich einmal in einem Camp getroffen, wo sie sich nachts dann heimlich in der Toilette getroffen haben und dort Sex hatten, immer ungeschützt, immer ohne Kondom. Da hat er drauf bestanden und dann hat er sie noch in ihrer Heimatstadt besucht. Da haben sie dann auf Spaziergängen in Parkhäusern Halt gemacht oder unter einer Brücke im Park.
Immer versteckt. Du sagtest, dass sie ja auch bei ihrer Mutter in Braunschweig lebte. Da frage ich mich, wie hat die das nicht mitbekommen? Wie war da die Situation, wenn da so ein älterer Betreuer immer wieder zu Gast ist?
Also die Mutter war mit der Beziehung überhaupt nicht einverstanden und mochte ihn auch nicht. Das wurde deutlich vor Gericht.
Die Beziehung der beiden startete, als sie 13 war. Wie lange, ja, war sie von ihm abhängig? Wie lange waren die in Kontakt?
In Kontakt waren sie tatsächlich, bis sie 15 war. Sie ist auch einmal von ihm schwanger geworden, hat das Kind nicht bekommen und hat dann einen Zeitpunkt erreicht, wo es ihr auch gereicht hat. Sie hatte ein wichtiges Hobby, nämlich die Musik, wo sie auch sehr gut drin war. Und dann ist sie dort auf andere Camps gefahren und hat andere Leute kennengelernt und dann auch aufgehört, sich bei ihm zu melden, was er zuerst nicht akzeptiert hat. Er hat immer wieder versucht, das wieder aufleben zu lassen, aber sie konnte sich dann doch von ihm lösen.
Genau, sie hat auch Gleichaltrige vor allem mal kennengelernt. Und als sie sich von ihm gelöst hat, ist sie aber noch nicht sofort zur Polizei, sondern das war dann erst nochmal tatsächlich ein paar Jahre später, ne?
Zur Polizei gegangen ist sie erst, als sie 20 war.
Bis zu diesem Alter dachte sie, dass sie das einzige Opfer sei. Doch dann hat sie erfahren, dass es wahrscheinlich noch weitere Kinder gibt, die Ähnliches erfahren haben. Und zu dieser Zeit kam dann ja auch der bereits angesprochene Spiegelartikel heraus.
Sie dachte die ganze Zeit, sie wäre das einzige Opfer. Und als sie von den anderen Opfern gehört hat, ist sie zur Polizei gegangen und hat eine lange Aussage gemacht, um zu verhindern, dass es noch weitere Opfer in der Zukunft gibt.
Bei der Polizei wird ihre Aussage aufgenommen und es kommt dann auch zu einem Prozess am Landgericht Oldenburg. Ich hatte schon gesagt, du warst vor Ort dabei. Wie ist es denn dort gewesen? Was ist dann am ersten Prozesstag passiert?
Am ersten Prozesstag hat der Angeklagte eigentlich ziemlich gleich gesagt, dass er sich einlassen möchte und hat dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Geständnis abgelegt. Das wurde dann positiv bewertet schon mal vom Gericht.
Er hat quasi gestanden, die Taten. Was hat er dafür bekommen? Also warum hat er das gemacht?
Das wird ihm ja positiv ausgelegt in einem späteren Urteil. Deswegen hat er das gemacht.
Genau, es ging ja erst um den Vorwurf eines schweren sexuellen Missbrauchs und der wurde dann runtergestuft zu einem minderschweren Fall, worauf sich dann die Staatsanwaltschaft und das Gericht einverstanden gezeigt haben. Ich glaube, Thea als Nebenklägerin nicht.
Genau, also es ging insgesamt um 8 Taten, die vor Gericht behandelt wurden und da war 4-mal schwerer sexueller Missbrauch und 4-mal sexueller Missbrauch, so wurde das aufgeteilt.
Und der Verteidiger hat dann ja auch von einer richtigen Liebesbeziehung zwischen den beiden gesprochen. Kannst du mal erzählen, was die Verteidigung da so angebracht hat an Punkten?
Die Verteidigung hat angebracht, dass die Beziehung ja auch nach dem 14. Geburtstag noch weiterging. Und da war sie ja dann schon älter. Und es gab wohl Briefe, die sie hatten und WhatsApp-Verläufe.
War Jens eigentlich vorbestraft?
Nee, war er nicht.
Und ich hatte es ja auch gesagt, es gab zumindest Mutmaßungen, dass es auch andere Fälle gibt. Gab es andere Anklagen, gab es noch andere Ermittlungen?
Ja, da habe ich auch versucht, einiges noch rauszufinden. Zum Beispiel vor dem Gericht in Stade wurde ein Verfahren gegen ihn eingestellt. Und in Oldenburg gab es noch ein weiteres Verfahren, was eingeleitet wurde letztes Jahr. Da habe ich aber noch keine Informationen bekommen vom Gericht, wie das jetzt weitergeht. Aber da ging es auf jeden Fall auch um ein Kind, das jünger war als 14.
Da hattest du tatsächlich vor der Aufnahme ja sogar nochmal nachgefragt und da konnte man dir noch keine weitere Information geben. Wie hat er vor Gericht auf dich gewirkt? Also wie würdest du ihn auch beschreiben, vielleicht charakterisieren, so gut man es kann?
Also er wirkte nicht besonders selbstsicher, aber auch irgendwie unbeteiligt. Also er hat eigentlich immer auf seinen Tisch geguckt und in den Akten gelesen und Blickkontakt mit jedem im Raum vermieden im Grunde.
Und Thea im Gegensatz?
Sie hat ja dann ihre Aussage gemacht und das ist ganz besonders, weil sie darauf bestanden hat, dass sie mit der Öffentlichkeit aussagt. Also sie wollte die Öffentlichkeit nicht ausschließen und hat die ganze Geschichte erzählt, sehr ausführlich, damit alle Menschen hören, wie er das gemacht hat mit ihr, wie das funktioniert hat und was er ihr angetan hat. Und das war auch im Publikum, dass dann einige Menschen auch geweint haben.
Also sie wirklich sehr, sehr stark, dann schon eine junge Frau. Wie schwer ist es ihr gefallen, diese Aussage zu machen? War sie da auch sehr emotional berührt oder war sie sehr klar?
Nee, sie war gar nicht emotional. Ich glaube, sie hatte sich gut vorbereitet und sie wirkte zerbrechlich, aber auch gleichzeitig sehr stark. Also ihre Stimme hat nie gezittert und sie wusste auch einfach ganz genau, was sie sagen will.
Am Ende kommt es dann ja auch zu einem Urteil. Magst du mal verraten, wie das aussah?
Der Angeklagte hat dann 1,5 Jahre auf Bewährung bekommen und die Bewährungszeit dauert 3 Jahre und in diesen 3 Jahren darf er nicht als Betreuer mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und er hat sich entschuldigt, so kurz wie möglich, meiner Ansicht nach, hat einen finanziellen Ausgleich gezahlt. Das gehörte auch zu dem Urteil dazu, genau.
Was man sich natürlich auch fragen muss, wie hat der Verein Mensa reagiert?
Der Verein Mensa, als die Vorwürfe laut wurden, hat erstmal gesagt, dass die Unschuldsvermutung gilt für ihn. Und als er dann verurteilt wurde, haben sie auf der Internetseite über die Verurteilung informiert. Es gab aber Mitglieder des Vereins, die haben sich auch teilweise bei mir gemeldet, die nicht einverstanden waren mit der Informationspolitik und sich dann auf eigene Faust auch zum Beispiel an Vereine in Oldenburg gewandt haben und erstmal gewarnt haben vor dem Angeklagten, weil er hier auch in vielen Vereinen engagiert war.
Also die sind aktiv auf andere Vereine zugegangen. Auch der Spiegel über die Berichterstattung, die wir die schon gesprochen haben, hat sich natürlich mit der Reaktion von Mensa befasst. Dort heißt es, da müssen wir uns jetzt mal auf diesen Text beziehen, dass auch viele mutmaßliche Opfer unzufrieden waren, wie ihnen geholfen wurde, dass daraufhin erst zum Beispiel auch Anlaufstellen für solche Vorfälle geschaffen worden sind. Klar, der Jens wurde dann irgendwann auch gesperrt von der Datenbank, durfte nicht mehr mit auf die Campfreizeiten oder andere Aktivitäten mitmachen. Doch ganz oft hatten dann auch die Opfer die Information scheinbar gar nicht bekommen. Also dass da nicht sehr glücklich drüber waren, wie der Verein reagiert hat, kann man vielleicht auch noch mal kurz einbringen. So berichtet es zumindest der Spiegel. Wie hier angesprochen, werden auch schwere Vorwürfe gegen den Verein Mensa in der Spiegel-Berichterstattung erhoben. Darauf hat der Verein in einer Stellungnahme reagiert und das wollen wir hier auch wiedergeben. So würde man vollständig mit den ermittelnden Behörden zusammenarbeiten, heißt es. Zudem argumentiert der Verein, seien viele ihrer durchaus relevanten Informationen nicht verwendet oder nur entstellend zusammengekürzt wiedergegeben worden. Auch sei schon Jahre vor dem Vorfall ein Konzept eines Präventionsbeauftragten umgesetzt worden. Auch würde man externe Beratungsstellen kommunizieren. Wie hat denn Thea auf das Urteil aus deiner Sicht reagiert?
Sie war nach dem Urteil sehr erleichtert, einen Schlussstrich zu ziehen unter das Kapitel in ihrem Leben und dann einfach weiterzumachen. Sie hat sich ein neues Leben aufgebaut, in dem sie einfach sehr zufrieden ist, denke ich.
Das sei ihr auf jeden Fall auch gegönnt und wir wünschen ihr vom Herzen, dass sie jetzt das Leben führen kann, was sie schon immer wollte. Liebe Friederike, vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast.
Ja, gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Wenn ihr noch mehr zu unserem Podcast erfahren wollt und weitere Informationen generell zum Thema Crime, dann folgt uns doch gern auf Instagram, dort einfach nach Tatort Nordwesten suchen. Wir freuen uns auch über jede positive Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, eures Vertrauens, damit wir, wenn es geht, noch ein paar mehr Leute erreichen können. Vielen Dank und bis in 14 Tagen.